Wir brauchen mehr Menschlichkeit und die gibt es noch. Wir brauchen auch eine Rückbesinnung nicht nur auf Humanitäres, das ist zweifellos super wichtig, sondern auch auf Rechte. Menschen haben Rechte. Das ist nicht einfach so, weil wir Gutmenschen wären oder so, dass wir sie aufnehmen und dass wir mit ihnen arbeiten und dass wir eine vielfältige Bevölkerung sein wollen, sondern Menschen haben Rechte.
Professor Dr. Petra Bendel war das, auf dem Podium der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Sie war Teil der Fachkonferenz mit dem Titel Zwischen Willkommenskultur und Abschottung. Eine Dekade Flucht und Ankommen in Deutschland. Da ging es um Fragen wie, was hat sich eigentlich seit 2015 in Bezug auf Migration in und nach Deutschland verändert? Was bleibt von Angela Merkels berühmten Satz, wir schaffen das, und wo stehen wir heute? Darüber reden wir in dieser Folge von Böll Podcast. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski und ich bin hier mit Vincent Lindig, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Vincent.
Hi.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Okay, Vincent, dann lass uns gleich mal ins Thema einsteigen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, wir alle erinnern uns noch an diesen berühmten Ausspruch von Angela Merkel.
Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
2015 war das, als die damalige Kanzlerin bei ihrer Sommerpressekonferenz diesen ikonischen Satz sagte, der bis heute als markanteste Aussage ihrer Regierungszeit von immerhin 16 Jahren gilt. Der bezog sich auf die Herausforderungen in Bezug auf die Aufnahme von Geflüchteten. Vincent, vielleicht können wir noch mal kurz auf dieses Jahr schauen. Was war das Besondere an 2015?
Genau, also rückblickend wird dieser Sommer des Jahres oft als Sommer der Migration bezeichnet. Aber auf die Fakten geschaut, kann man sagen, 2015 steigt die Zahl der Asylsuchenden in Europa und ganz besonders in Deutschland sprunghaft an. Das Jahr gilt bis heute als Wendepunkt in der deutschen Asyl- und Migrationspolitik. Mehr als 1 Million Menschen kamen in recht kurzer Zeit nach Europa, viele von ihnen eben nach Deutschland. Aufgebrochen waren sie vor allem in Syrien, Afghanistan oder auch Irak. Und Pragmatismus, Improvisation, breites Engagement aus Zivilgesellschaft und Politik prägten dann die Bilder an Bahnhöfen und anderen Ankunftsorten. Also da wollten Menschen helfen, mit anpacken, haben WG-Zimmer freigemacht und diesen neu angekommenen Menschen zum Beispiel bei Amtsgängen und so weiter geholfen. Das Thema Geflüchtete und der Umgang mit ihnen, das beschäftigte Deutschland sehr. Es gab Talkshows, Diskussionsrunden und so weiter. Und dann eben Merkels Satz, der versichern sollte, das kriegen wir schon hin.
Ja, ich erinnere mich wirklich lebhaft. Das war ja ein sehr menschliches, positives Signal auf jeden Fall. Aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, es gab in diesem Sommer der Migration auch wirklich krasse Proteste gegen die Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland.
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Allein 2015 wurden über 200 geflüchteten Unterkünfte angegriffen, zum Teil mit Brandsätzen, manchmal aus richtigen Mobs heraus. In dem gleichen Jahr wurde auch die Pegida-Bewegung ein großes Thema. Die noch junge AfD, die sprang auf den, in Anführungszeichen, asylkritischen Zug auf. Alexander Gauland, der hat die Verunsicherung und Verärgerung der Bevölkerung durch die Ankunft so vieler Menschen mal als Geschenk für die Partei bezeichnet. Also das war auch schon ein ziemlich düsteres gesellschaftliches Hintergrundrauschen. Und klar, also das alles zeigt schon, dieser Sommer der Migration 2015, das war kein Sommermärchen, sondern der war von Anfang an auch von Ablehnung und rechtspopulistischer Stimmungsmache begleitet. Aber er hat sich eben ins kollektive Gedächtnis Deutschlands eingeschrieben und deshalb war das auch für den Aufbau dieser Fachtagung zwischen Willkommenskultur und Abschottung eine Dekade Flucht und Ankommen in Deutschland so zentral.
Ja, danke für den Recap und jetzt lass uns da gleich mal direkt reingehen. 10 Jahre später, seit 2015 hat sich tatsächlich sehr viel verändert. 2022 gab es ja durch den Angriff Russlands auf die Ukraine noch eine weitere Zäsur, bei der viele Menschen nach Deutschland kamen, um Schutz zu suchen. Und am Eingangszitat von Petra Bendel, da haben wir auch schon gehört, von wir schaffen das, ist in Deutschland gerade nicht mehr besonders viel zu spüren, oder?
Ja, also da kann man ganz prominent raussuchen. Ein paar Tage vor der Konferenz hat zum Beispiel ein weiterer CDU-Politiker ein sehr denkwürdiges Zitat abgegeben, nämlich unser amtierender Bundeskanzler Friedrich Merz.
So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Ja, und diese Aussage, die hat große Wellen der Empörung geschlagen. Und die waren auf jeden Fall auf dieser Fachkonferenz auch sehr präsent. Zum Beispiel als Mekon Meskener, Referent für Migration and Diversity bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die Veranstaltung eröffnet hat.
Es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. So viele Menschen, Perspektiven, Sprachen, Biografien. Und ich muss gestehen, als ich den Raum vorhin betrat und mich umsah, dachte ich kurz, hoffentlich leidet jetzt nicht das Stadtbild. Aber dann sah ich genau hin und dachte, nein, ganz im Gegenteil. Es sieht genauso aus, wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Vielfältig, lebendig, manchmal widersprüchlich, aber ganz sicher nicht einfältig oder verbittert. Wir sind also nicht hier, um das Stadtbild zu verändern. Wir sind hier, um es sichtbarer zu machen. Um über Teilhabe, Gerechtigkeit und die Realität einer Gesellschaft zu sprechen, die längst plural ist, auch wenn das in manchen Parteizentralen oder Fernsehrunden noch nicht ganz angekommen ist. Migration prägt das Stadtbild und was für ein Glück, dass sie es tut. Vielfalt ist schließlich keine ästhetische Zumutung, sondern eine demokratische Errungenschaft. In diesem Sinne sitzen wir heute in einer Runde, die das Stadtbild unserer Gesellschaft realistisch widerspiegelt. Vielleicht nicht ganz im Sinne mancher Populisten, aber ganz sicher im Sinne einer lebendigen Demokratie.
Ja, und das war wirklich den ganzen Tag über zu hören und auch zu spüren. Immer wieder wurde dieser Stadtbildspruch von Friedrich Merz, den er ja sogar einen Tag vor der Konferenz nochmal vehement bestärkt hat, eben aufgegriffen und inhaltlich gekontert. Zum Beispiel damit, dass Vielfalt, ob jetzt sichtbar oder unsichtbar, eine Bereicherung und keine Bedrohung für unsere Gesellschaft ist. Und dass sie auch einfach eine gesellschaftliche Realität ist. Da war also ein ziemlich kämpferischer Spirit zu spüren, aber auch die Verletzungen, die diese Aussagen für viele bedeutet hat.
Von wir schaffen das in 2015 zu Stadtbild in 2025. Wie steht es denn um die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland jetzt?
Ja, das wurde auf der Fachkonferenz auf eine Weise auf zwei Ebenen rausgearbeitet. Einmal gibt es so die faktische Einwanderungsgesellschaft, also der Alltag in Deutschland ist von Einwanderung und auch die Gesellschaft ist davon geprägt. Ganz maßgeblich auch durch Menschen, die um 2015 zum Beispiel aus Syrien oder eben nach 2022 aus der Ukraine hergekommen sind. Das hat zum Beispiel Engelhard Mazanke, der Leiter des Berliner Landesamts für Einwanderung, herausgestellt.
Die Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen würde, ist eine Geschichte des Erfolgs. Die Leute, die 15, 16 gekommen sind, die sind zu 64% in Beschäftigung dort, wo sie erwerbsfähig sind. Wir haben über 80% der Männer in Beschäftigung.
Und hier muss man mal kurz einwerfen, damit ist die Beschäftigungsquote von Syrern sogar höher als bei deutschen Männern. Die liegt nämlich rund bei 78%, also 2% niedriger. Aber wir hören mal weiter.
Und wenn Sie die Geschichte erzählen, dann haben Sie auch der AfD etwas entgegenzusetzen, was nicht ständig diesem Messerattackensprech begegnet. Das ist eine Erfolgsgeschichte und man kann sie auch als Erfolgsgeschichte erzählen. Ich sage immer, wenn ich darüber in Berlin diskutiere und Leute schimpfe, stellt euch mal alle polnischen und ukrainischen Handwerker weg in dieser Stadt. Einfach, die gibt's nicht mehr. Meint ihr, ihr kriegt noch irgendeinen Klempner im Jahr 2026? Das wird nicht passieren. Stellt euch mal vor, es gibt keine ausländische Pflegekraft mehr in dieser Stadt. Dann fangt ihr bitte an, 2027 Vietnamesisch zu lernen, weil die Pflegekraft sucht sich dann die Leute aus, die sie noch pflegt. Wir haben hier ein Fachkräfteproblem. Und das kann man auch lösen über die Menschen, die jetzt hier sind, über Flucht. Und die Geschichte würde ich viel, viel lieber hören als diese anderen Geschichten.
Und diese Aussage, die deutet ganz schön schon die zweite Ebene an, die auf dieser Fachkonferenz viel besprochen wurde, nämlich der Umstand, dass die gesellschaftliche Toleranz beim Thema Einwanderung und Flucht spürbar gesunken ist. Das Thema Migration wird zum Beispiel von der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD aggressiv aufgegriffen und zur Polarisierung des Diskurses benutzt. Und das verfängt, kann man sagen. Laut aktuellen Umfragen ist die AfD kurz davor, die CDU bundesweit als stärkste Kraft zu überholen. Aber diese Polarisierung, das passiert eben nicht nur durch Parteien rechts außen, wie wir ja eben am Stadtbild-Zitat von Kanzler Merz auch beobachten konnten. Migration ist im Moment das emotional am stärksten polarisierende Thema und inzwischen im Diskurs eigentlich ausschließlich negativ verhandelt.
Ja, das kann man seit einiger Zeit tatsächlich überall sehen, aber man muss ja auch sagen, diese Problematisierung von Migration, die bleibt nicht nur abstrakt, sondern sie schlägt sich auch ganz konkret nieder, Stichwort Gesetzgebung und natürlich auch Abschiebung.
Ja, das hat zum Beispiel auch Professor Dr. Petra Bendel nochmal aufgegriffen und ausgeführt.
Auf allen politischen Ebenen weisen aktuelle Diskurse und aktuelle Gesetzesvorschläge in Richtung auf eine Gefährdung geltender internationaler, regionaler und nationaler Schutznormen und Standards für Menschen, die des Schutzes bedürfen. Wir sehen, dass der Zugang zu Schutz zusehend blockiert und erschwert wird. Wir beobachten, dass mit deutscher Unterstützung Menschen zurückgeführt werden in Länder, in denen ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. Ich rede hier über das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Wer aber das Völker- und EU-Recht und das deutsche Grundgesetz ernst nimmt und wer zu den dahinterliegenden Normen des Schutzes der Schwächeren eintritt, der oder die muss an anderen Stellen ansetzen, als daran, grundlegende Schutznormen abzuschaffen, zu unterminieren oder den Zugang zu Schutz zu erschweren.
Ganz konkret könnte man zum Beispiel hier die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, im Frühling 2024 nennen. Pro Asyl hat diese Reform als, Zitat, größte Asylrechtsverschärfung seit 30 Jahren bezeichnet. Janine Wissler von der Partei Die Linke hat dazu 2023 gesagt, damit würden die EU-Innenminister die, Zitat, faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl beschließen. Man kann also sagen, das Asylrecht ist derzeit wirklich unter großem Druck und wird in seinen Grundpfeilern in Frage gestellt. Petra Bendel hatte dafür auch ziemlich klare Worte.
Das gemeinsame europäische Asylsystem überschreitet aus meiner Sicht etliche menschenrechtliche Grenzen. Und zwar insbesondere da, wo es darum geht, an den Außengrenzen Asylverfahren stattfinden zu lassen. Das gilt für bestimmte Gruppen, die eine Schutzquote von unter 20% haben. Die sollen also in der Regel in diesen Zentren verbleiben. Das kann man sich nicht anders denken als in haftähnlichen Situationen. Das wird aber umso schlimmer, wenn man bedenkt, dass sich der Rat und das Parlament geeinigt haben darauf, dass Kinder unabhängig von einer irgendwie gearteten Altersgrenze hiermit in Haft genommen werden dürfen. Und das, finde ich, widerspricht allen Kinderrechten und dem Schutz des Kindeswohls. Das gilt übrigens allen Konventionen nach für alle Kinder und zwar auch für Flüchtlingskinder.
Ja, und Karl Kopp, der Co-Geschäftsführer von Pro Asyl, der hat es dann nochmal so zusammengefasst.
Und wir haben heute eine Situation Deutschland, Europa, wo man den Eindruck hat, das, was Petra Bendel jetzt gerade beschrieben hat, das zentrale Errungenschaften, die Antworten der Zivilisation auf die Barbarei, heute zur Disposition stehen. Heute gibt es einen Diskurs hier öffentlich, der sagt, okay, Recht stört, also muss man Recht zur Seite schieben, ändern. Konventionen stören, muss man sie verändern. Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention, Anti-Folter-Konvention. Selbst Europa, die Charta der Grundrechte stört eigentlich. Und dementsprechend muss man darauf achten, was in den nächsten Jahren nicht nur im Asylbereich kaputt gemacht wird, sondern was an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einfach zur Disposition steht.
Und das ist ja auch eine Entwicklung, die man gerade international beobachten kann. Ich sage nur USA, Trump und natürlich ICE.
Ja, das wurde zum Beispiel von Katharina Opser, Democracy Program Director des Washington Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, auch auf dieser Fachkonferenz thematisiert.
So the question of the threats to a diverse and migration-oriented democratic society.
In Bezug auf die Bedrohung einer diversen und migrationsorientierten demokratischen Gesellschaft in den USA gibt es drei bedeutende Faktoren. Und die sind sehr ähnlich zu dem, was in Deutschland passiert. Es gibt erstens eine Sprache der Kriminalisierung und Krise. Zweitens haben große Teile der US-Bevölkerung sehr reale sozioökonomische Probleme, die Migranten und Migrantinnen zu willkommenen Sündenböcken gemacht haben. Und drittens kann man feststellen, dass die US-Immigrationspolitik und ihre Gesetze nicht mit dem Wandel der Realität der Migration in die USA Schritt halten konnten. Ebenso wenig mit der Realität globaler Fluchtbewegungen rund um den Globus.
Zusammenfassend kann man also sagen, die besorgniserregenden Entwicklungen, die wir hier für Deutschland beschreiben, die sind leider Teil eines größeren migrationskritischen Trends auch in anderen Teilen der Welt.
Okay, 2025 also schon eine ganz andere Grundstimmung als 2015. Kein Wir schaffen das mehr, eher so eine Art Rollback, Rolle rückwärts. Die Stimmung ist umgeschlagen. Gab es denn auch positive Drehs zu dieser Thematik auf der Fachkonferenz?
Ja, also auf jeden Fall. Zum Beispiel war Oliver Jung Teil der Veranstaltung. Er ist von der CDU, war von 2011 bis 2021 der Oberbürgermeister von Goslar im schönen Harz. 2015 hat er so ziemlich viel um sich reden machen, als er lautstark um mehr Geflüchtete für Goslar geworben hat. Denn, Zitat von ihm damals, Goslar hat ohne Zuwanderung keine Chance. Er war so der Mann fürs Praktische damals, einfach mal machen, ausprobieren, hat sich im Gespräch mit mir übrigens klar von diesen Stadtbildaussagen von Merz distanziert. Ich habe mit ihm vor der Konferenz noch ein Interview geführt und da war dann auch dieser optimistische, pragmatische Stil von ihm sehr, sehr greifbar.
Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir schaffen das. Konkret müssen wir es in unseren Städten und Gemeinden organisieren. Und dann scheitert das an Zuständigkeiten, dann scheitert das an Budgets und dann machen wir vor allem in Deutschland immer eins falsch, weil wir keine Kultur des Probierens haben und Fehler in unserem Deutschland irgendwie auch nicht erlaubt werden, ist das immer so, dass wir alles versuchen, bis ans Ende zu denken und dann dauert das wahnsinnig lang. Und so ist natürlich auch aus viel Anfangseuphorie und Willkommenskultur und diesen ganzen Chancen und Möglichkeiten, die wir hatten, ist natürlich dann auch viel verpufft, weil wir da einfach so viel Kraft auf der Straße gelassen haben mit unseren viel zu langen Entscheidungswegen und Entscheidungsprozessen.
Für diesen pragmatischen und man könnte sagen geflüchteten freundlichen Kurs hat Oliver Jung damals viel Zuspruch bekommen, aber auch natürlich viel Kritik. Er wurde zum Beispiel bedroht, seine Adresse und der Schulweg seiner Familie, der wurde laut eigener Aussage in rechten Netzwerken veröffentlicht. Das Haus der Familie wurde mit Farbbeuteln beworfen. Das habe ihn persönlich geschafft, hat er in Anspielung auf Angela Merkels Wir schaffen das zu mir gesagt. Aber er glaubt eben auch, dass in Deutschland seit 2015 sehr, sehr viel dazugelernt wurde.
Ich glaube, wir haben einfach an interkultureller Kompetenz und Integrationskompetenz gewonnen. So wie unsere Kitas, Schulen und unsere Unternehmen heute aussehen, sich abbilden, auch im Hinblick auf die Menschen, die da sind, das war vor 15 Jahren nicht so. Und wir können damit heute einfach einfacher und besser umgehen.
Ja, und gleichzeitig nur einen Tag nach dieser Konferenz, wo wir eben gesprochen haben, da wurde er dann erneut Ziel von Hass und Gewalt. Unbekannte brannten sein Fahrzeug direkt vor dem Haus seiner Familie nieder. Das ist jetzt gerade der Stand der Dinge.
Das ist echt unglaublich. Also als ich das gehört habe, konnte ich das gar nicht so richtig glauben. Aber ja, ohne Menschen wie Oliver Jung, die ja ein sehr pragmatisches, ehrliches Gegennarrativ formulieren und dazu stehen, geht es halt auch irgendwie nicht weiter in unserer Gesellschaft. Auch gut, das mal so nüchtern zu hören. Aber Themenwechsel. Es gab ja nicht nur Panel-Diskussionen zu hören, sondern auch Kunst und Kultur.
Total. Und das war irgendwie eine schöne Idee, weil am Ende des Tages waren es ja wirklich auch harte Themen, die den ganzen Tag da verhandelt werden. Deshalb gab es dann auf der großen Treppe der Heinrich-Böll-Stiftung so ein kleines Happening. Da wurden Sitzkissen ausgelegt und dann hat dort eine Gruppe von jungen Menschen, die allesamt Fluchtgeschichte haben, Gedichte vorgetragen und von ihrem Werdegang erzählt. Poetry Project heißt diese Gruppe. Den Link zur Webseite, den findet ihr auch in den Shownotes. Und das fand ich wunderbar und richtig ergreifend, fand ich ein Gedicht von Rojin Nama aus Syrien. Die ist erst 23 Jahre alt, schon mehrmalige Gewinnerin und Jurorin des Lyrics-Bundeswettbewerbs für junge Lyrik und hat auf Arabisch und Deutsch was vorgetragen.
Und Basimken, Dachgimai Shui. Fremd dort und hier. Ich weiß nicht, wer ich bin. Weiß auch nicht, ob ich jemand sein darf. Ich weiß nicht, wo ich geboren bin, weiß auch nicht, wo ich hingehöre. Ich weiß nicht, woran ich glauben soll. Weiß auch nicht, welche Sprache ich sprechen soll. Ich weiß nämlich nicht, welche der Sprachen noch schmecken. Weiß auch nicht, ob sich einfach nur die Zunge verschluckt.
Ich glaube, es kennen ganz viele Menschen, ob Migranten, Erwerbsmigranten oder Geflüchtete, die dann zurück in ihre Heimat gehen und nicht so richtig wissen, wo sie hingehören. Da spreche ich auch so ein bisschen aus Erfahrung. Und dann gab es auch noch separate Workshops, in denen sich WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, Geflüchtete und Menschen aus der Politik und Verwaltung ausgetauscht haben, oder?
Genau, und da habe ich mich auch nochmal reingesetzt. Das war interessant, weil das waren dann alles Leute, die ganz konkrete Erfahrungen mit dem Thema Migration und Flucht gemacht haben, aber eben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und interessant fand ich, dass da erstaunlich wenig, sag ich mal, Problematisierung dieses Themenkomplexes stattgefunden hat, sondern es ging vielmehr so um eine Haltung, es gibt Probleme, aber die können wir bewältigen. Und auch wir haben schon so viel geschafft und das werden wir auch weiterhin tun. Eben in politischen, aktivistischen Strukturen oder im Ehrenamt, aber eben nüchtern und pragmatisch und nicht aufgepeitscht und hysterisch.
Ja, klingt auf jeden Fall total spannend. Also ich muss schon sagen, schade, dass ich nicht vor Ort war und das irgendwie verpasst habe. Also sehr viel Input, total vielfältig. Was nimmst du denn persönlich von dieser ganzen Veranstaltung mit?
Ich glaube vor allem so die Überzeugung, dass diese Debatte rund um Migration und Flucht wirklich und unbedingt faktenbasiert und nicht auf Grundlage von aufgepeitschten Emotionen geführt werden sollte. Weil ich glaube, nur dann kann man auch Rechtspopulisten wirklich was entgegenhalten. Und den Punkt hat auch Professor Dr. Bendel im Gespräch mit mir nochmal bestärkt.
Wir haben eine große Debatte gehabt um Kriminalität, Ausländerkriminalität. Der kommt man nicht bei, indem man sie schönredet. Der kommt man auch nicht bei, indem man sie dramatisiert. Sondern der kommt man nur bei, wenn man die Statistiken auseinandernimmt und sagt, das steht in der Statistik und das steht nicht drin. Wir können differenzieren und Menschen wollen das auch. Und wenn wir die Studie von Maureen Kamen 2025 uns angucken, dann kommt da ganz klar raus, Menschen wollen nicht schwarz-weiß über Migration reden. Die wollen differenziert über Migration reden und das macht doch irgendwie auch Mut.
Den Link zur Studie von Maureen Kamen findet ihr übrigens auch in den Shownotes und die ist ebenfalls ein Aufruf zur Vernunft in aufgeheizten Zeiten. Ja, man kann also sagen, es gibt durchaus noch Hoffnung und abgesehen davon ist es ja auch so, dass Deutschland Einwanderung braucht, um einfach als Gesellschaft weiterhin zu funktionieren. Und dafür müssen Menschen natürlich auch Lust haben, in unser Land zu kommen. Wurde dieser Aspekt denn auch thematisiert, Vincent?
Ja, das wurde auch aufgegriffen und zwar direkt bei der Eröffnung. Da hat nämlich Dr. Noah Haar, Stadt-, Migrations- und Rassismusforscherin und wissenschaftliche Geschäftsführerin vom DECIM-Institut, die hat rückblickend auf die Dekade zwischen 2015 und 2025 die Situation so zusammengefasst.
Die letzten 10 Jahre zeigen, mit nachvollziehbaren Regeln, Sprachkursen und Arbeitsmarktzugang kann Integration gelingen. Und sie ist längst schon Alltag in Deutschland. Im Rückblick können wir bei allen Herausforderungen festhalten. Der Staat hat auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gehandelt und neue Integrations- und Teilhabeinstrumente geschaffen. Insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt, den zentralen Ort gelingender Integration. Und hier verbinden sich humanitäre Werte auch mit nationalen Interessen, denn der Arbeitskräftemangel ist längst Realität aufgrund des demografischen Wandels. Eine alternde Gesellschaft wie die deutsche ist zwingend auf Migration angewiesen, um Wohlstand und soziale Teilhabe und Infrastruktur zu sichern. Und gleichzeitig konkurrieren wir zunehmend mit anderen westlichen Staaten um Zuwanderung. Die eigentliche Frage lautet also nicht, wie wir Migration begrenzen, sondern wie wir ein attraktives Land für Migrantinnen werden. Wir müssen dringend andere Debatten führen. Debatten darüber, wie wir Zusammenleben gestalten, Vielfalt als Teil unserer Identität verstehen, wie wir aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung vorgehen und Deutschland attraktiv für alle machen, im Hier und Jetzt und auch in Zukunft.
Insgesamt war das eine wirklich leidenschaftliche, dabei aber nicht blauäugige Verhandlung dieses Themenkomplexes Migration und Flucht in Deutschland, Es wurden viele Beispiele für funktionierendes Zusammenleben aufgezeigt und eben diese Forderung bestärkt, dass gesellschaftliche Debatten faktenbasiert geführt werden müssen. Dass auch die Kommunen mit Ressourcen und Handlungsfreiheit dazu befähigt werden müssen, vor Ort zu handeln und ihre Bedarfe zu decken. Und es wurde auch sehr klar gefordert, dass das Asylrecht nicht der aktuellen politischen Stimmung geopfert werden und basale Menschenrechte vor den Bus geworfen werden dürfen. Petra Bendel, die hat mit ihrer nüchternen, wissenschaftlichen, aber zugleich sehr humanistischen Haltung gefordert, viele gesellschaftliche Debatten zu demigrantisieren.
Wer die Debatte um Migration und Flucht ehrlich führt, der muss anerkennen, dass ein großer Teil der Ängste-Debatte mit Migration herzlich wenig zu tun hat, sondern vielmehr mit Wohnungsbaupolitik, mit Gesundheitspolitik, mit Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Er muss mithin die Debatte demigrantisieren. Wir können fordern, dass die Kommunen in ihrer wichtigen Integrationsarbeit verlässlich und dauerhaft unterstützt werden und nicht alleingelassen werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Wir alle können schließlich ganz deutlich machen, und da steht für mich die Kompassnadel, dass das Recht der Genfer Flüchtlingskonvention und das Asylrecht in Deutschland gerade vor dem Hintergrund der deutschen Unrechtsgeschichte, vor dem Hintergrund der Verfolgung von Juden, von Minderheiten und politisch Engagierten entstanden ist. Und dass es genau aus dieser Erfahrung heraus bewahrens- und schützenswert ist.
Sehr starke Worte, wie ich finde. Und den Link zum Videomitschnitt, den packen wir euch ebenfalls noch in die Shownotes. Ja, dann könnt ihr euch auch mal ein eigenes Bild machen über diese Konferenz. Danke dir, Vincent, für deinen Rückblick auf diese Veranstaltung.
Sehr gerne.
Ja, und du hast noch ein abschließendes Zitat für uns mitgebracht. Und das kommt von Dr. Noah H.
Denn Migrationsgeschichte ist eine Geschichte der vielen im Einwanderungsland Deutschland. Und wir müssen verstehen, Vielfalt ist kein Risiko, das verwaltet werden muss, sondern prägt unser Zusammenleben heute und in Zukunft. Lassen Sie uns heute auf die Zwischenräume blicken und zugleich darüber hinaus wachsen. Lassen Sie uns eine Debatte führen, die nicht nur Bilanz zieht, sondern Impulse gibt, wo wir als Gesellschaft in 10 Jahren sein wollen.
Ja, und die kommenden 3 Folgen Böll Podcast, die beschäftigen sich mit der Geschichte der italienischen Migration in Deutschland. Anlass ist das 70-jährige Jubiläum des bilateralen Anwerbeabkommens zwischen beiden Ländern. Abonniert den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns auch gerne eine Mail podcast@böll.de und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Mein Name ist Vincent Lindig.
Und ich bin Łukasz Tomaszewski. Wir sagen tschüss. Ciao.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.